Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen in dieser Fazitnacht. Wie immer mittwochs mit den Filmen der Woche. Am Nationaltheater Mannheim wird ein fast vergessener Stoff aus Anfang der 1930er Jahre wieder entdeckt. An der Mailänder Scala gab es einen großen Opernabend, Pelléas et Mélisande von Claude Debussy. Und wir blicken zurück auf das Leben und Werk des britischen Verhaltensforschers Desmond Morris, der ja viel mehr war als nur das. Ein Künstler, ein Multitalent, ein lebenslang Lernender, der seinen großen Durchbruch hatte mit dem Buch Der nackte Affe.
I began studying insects and fish.
Zuerst habe ich das Verhalten von Insekten und Fischen studiert, dann das von Vögeln und Säugetieren. Ich habe mich sozusagen langsam am Stammbaum der Arten nach oben gehangelt. Da war es einfach der nächste logische Schritt, von dem behaarten Affen zum nackten Affen zu gehen.
Desmond Morris ist jetzt im Alter von 98 Jahren gestorben. Gleich mehr zu ihm und zu seinem Werk. 98 Jahre wurde er alt, der britische Maler, Zoologe, Autor von Dutzenden Büchern und Fernsehmacher Desmond Morris. Ein Mann, der seinen Impulsen folgte, ob sie nun ihn an die Staffelei, vor die Fernsehkamera oder ins Schimpansengehege führten. Erfolgreich war er quasi überall, humorvoll und beliebt, und er scheute nicht vor Tabubrüchen zurück. Einer war, menschliches Verhalten mit dem von anderen Tieren, speziell von Menschenaffen, zu vergleichen, und zwar von der Nahrungsaufnahme bis zur Sexualität. The Naked Ape, zu Deutsch Der nackte Affe, war das Buch, mit dem er 1967 weltweit erfolgreich wurde. Vor der Sendung konnte ich mit Johannes Vogel über Desmond Morris sprechen, Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums. Guten Abend, Herr Vogel.
Ja, guten Abend.
Herr Vogel, ein sehr langes, sehr produktives Leben ist nun zu Ende gegangen von Desmond Morris. Ist dieses Buch Der nackte Affe auch für Sie das Werk, das aus diesem Leben heraussticht?
Das ist wirklich schwer zu beurteilen bei so einem vielfältigen, kreativen Menschen. Also das Erste, was man mal festhalten muss, ist, dass er unheimliche Kreativität hat und auch immer eine Lücke gesehen hat, die er dann gefüllt hat. Und das Medium Fernsehen wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg erschwinglich sozusagen für die breitere Bevölkerung, auch in Großbritannien. Und er hat das genauso wie hier in Deutschland Chimek oder dann auch Sielmann genutzt, um seiner Passion, nämlich den Tieren, einen Raum zu geben. Er war einer der Ersten, der das Medium Fernsehen für Tierbeobachtung bereitgestellt hat. Und ich denke, was ihn dabei dann auch am Ende zu seinem Naked Ape inspiriert hat, ist zu sehen, wie interessiert wir daran sind, andere Formen des Lebens, insbesondere nah mit uns verwandtem Leben, zu beobachten. Das ist wirklich oftmals, und deswegen sind sie auch Zoos weiterhin heute so beliebt, man geht da auch hin vielleicht, um gerne mal in den Spiegel zu gucken.
Was würden Sie sagen, was war damals an diesem Buch The Naked Ape so bahnbrechend? Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, 1967, und Sie haben das Fernsehschaffen von ihm erwähnt, das ging ja noch viel früher los, also da war er wirklich vorne dran. Was war so bahnbrechend an diesem Buch?
Also, ich bin 63 geboren, von daher kann ich mich jetzt wirklich nicht an die Art und Weise, wie man in den späten 60er Jahren gedacht hat. Aber ich habe ja auch lange in Großbritannien gelebt, habe da ja noch meine Schwiegereltern gut kennengelernt, die ja alle die gleiche Generation wie Desmond Morris waren, wo auch Religion, jedenfalls bei meiner Schwiegermutter, eine ganz große Rolle gespielt hat und auch bei ihren sozialen Zirkeln. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass in einer noch gottfürchtigen Welt, wo der Glaube, das Praktizieren von Religion und das damit ja auch verbundene Gottgleiche, was uns Menschen ja angeblich gegeben ist, dass das herausgefordert wird. Dass da einfach einer kommt, Naturwissenschaftler, hoch ausgebildeter Naturwissenschaftler mit einer wunderbaren Gabe, nicht nur zu beobachten, sondern auch zu abstrahieren. Und er sagt, ich komme jetzt einfach mal wie ein fremdes Lebewesen von einem anderen Stern auf diese Welt und gucke mich mal um, was es hier an Diversität gibt. Und dann sehe ich, dass es von Affen und Primaten 193 Arten gibt, von denen 192 dicht behaart sind und eine nackt. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass es da nicht große Gemeinsamkeiten gibt. Dieses gemeinsame Erbe, dieses riesige Genom, was wir in uns tragen, was zu 99,% identisch ist mit dem Schimpansen, das kann uns doch nicht erzählen, dass unser Reproduktionsverhalten, also unsere Sexualität, unser Fressverhalten, vielleicht auch unsere Art Aggressivität oder Gemeinschaft zu leben, dass das alles ein unbeschriebenes Blatt ist, was uns die Kultur gibt, sondern da gibt es eine genetische Komponente, innerhalb der wir freien Willen oder was auch immer ausüben können, aber wir sind eben halt vorgeprägt. Mhm. Und das muss nochmal ein riesiger Schock damals gewesen sein, wo der Mensch sich so sehr als Selbst und als Kulturwesen und Ähnliches begriffen hat. Ich meine, Darwin hat ja diesen ganzen Weg vorbereitet, aber Desmond Morris hat es dann eben halt in den 60er, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht. Und das muss damals ein wirklich riesiger Schock gewesen sein. Für mich heute als Evolutionsbiologe sind das sozusagen Binsenweisheiten. Aber ich weiß, dass meine Schwiegermutter zum Beispiel höchstwahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens nicht unbedingt so von der Evolutionstheorie und der Abstammung des Menschen aus der Natur übereingestimmt hat.
Ja. Weil Sie Ihre Schwiegermutter jetzt schon öfter erwähnt haben, es ist die, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, die Enkelin von Charles Darwin gewesen.
Nein, sie ist die eingeheiratet. Meine Frau ist eine Enkelin von Charles Darwin. Aber ihre Mutter war in die Familie eingeheiratet.
Gut. Aber wir sind quasi in der Familie Darwin und deshalb haben Sie das jetzt auch erwähnt.
Alle Atheisten bis auf die Schwiegermutter,
Herr Vogel, wurde Desmond Morris denn von der Zunft der Zoologen ernst genommen mit seinem populärwissenschaftlichen Ansatz? Er wurde ernst genommen, aber natürlich,
absolut. Der hat bei Nico Tinbergen, der zusammen mit Konrad Lorenz den Nobelpreis gekriegt hat, ging der ein und aus. Der hat ihn nach Oxford zurückgeholt und hat gesagt, du musst in meiner Gruppe arbeiten, weil du wissenschaftlich bereichernd für uns bist. Mhm. Ja, also der war da voll akzeptiert. Ja, er hat von einer guten Uni studiert, hat in Oxford seinen Doktor gemacht. Also der war wirklich... Da ging nichts dran vorbei. Und ich habe ja jetzt auch ein bisschen recherchiert. Ich habe nirgendwo gesehen, wissenschaftlich angegriffen wurde, weil das Handwerk, wie man solche Sachen macht, beschreibt und auch in Anführungsstrichen neutral beschreibt, das hatte er gelernt.
Desmond Morris kam ja ursprünglich aus der Kunst, war ein Surrealist, wohl auch mit Juan Miró sehr gut befreundet. Wenn man über das Leben liest dieses Mannes, scheint er auch ein großer Genießer gewesen zu sein. Also nicht so ein verbissener Karrierist, der ist ja nach seinem Bucherfolg erstmal ein paar Jahre nach Malta gegangen, um zu schreiben und zu malen, um dann aber einfach 5, 6 Jahre später wieder an die Uni Oxford zu gehen. War er so ein Talent, dass ihm alle Türen jederzeit offen standen?
Also kann ich schwer beurteilen. Es scheint mir aber wirklich so zu sein, dass er seines Glückes Schmied war. Er war unheimlich kreativ und diese Kreativität hat er gelebt. Und die verschiedenen Jobs, die der gemacht hat, ja, der hat erstmal dafür gesorgt, dass Tiere ins Fernsehen kommen. Das ist ja schon mal eine riesige Innovation. Dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, jetzt gucke ich mir den Menschen mal von außen an mit dem Blick eines Verhaltensbiologen. Dann, als das Buch dann rauskam, war er ja bereits Direktor eines Instituts für zeitgenössische Kunst. Ja? Also alles, was der angepackt hat, hat er mit seiner Leidenschaft gefüllt. Ich glaube, dass das wirklich eine beeindruckende und auch in sich ruhende Person gewesen ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man so erfolgreich wie er ein Buch nach dem anderen rausbringt, dann ist da auch immer ein bisschen Kleingeld, was einem erlaubt, sich das auszusuchen, wo man glaubt, seine Talente am besten ausüben können. Ja, also diese Freiheit hat er, glaube ich, in großer Verantwortung gelebt und nebenbei, wie Sie gesagt haben, auch gerne das Leben genossen. Aber ja, das darf man ihm nur noch nicht übel nehmen, hat ja auch viel geleistet.
Johannes Vogel, Generaldirektor des Naturkundemuseums in Berlin, über den jetzt verstorbenen Verhaltensforscher Desmond Morris. Herr Vogel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich für das nette Gespräch.
Am Nationaltheater Mannheim wurde heute ein Stoff uraufgeführt, der zeitgenössischer nicht sein könnte, aber auf einer Romanvorlage aus dem Jahr 1931 basiert, Veritas verhext die Stadt. geschrieben von Maria Lazar, die als jüdische Schriftstellerin vor den Nazis aus Österreich flüchten musste. Eine Kleinstadt wird von anonymen Nachrichten in Atem gehalten. Die Gesellschaft droht unter der Manipulation der Likes und Fakes zu zerbrechen. Die Regisseurin Katharina Kohler holt diesen Krimi in die Gegenwart der sozialen Medien.
Wenn ich nur wüsste, wer das Luder ist, denn eine Frau ist es bestimmt.
Nur keinen Aufstand.
Ja. Wo der Doktor doch immer da ist für alle.
Die Leute waren von seiner Unschuld fest.
Fest überzeugt, schließlich lebte man doch nicht
jahrzehntelang mit einem Menschen in einer Stadt, ohne von seiner grenzenlosen Geilheit, wie es in jener Nachricht so schön hieß, was zu bemerken.
Ein Ausschnitt aus Veritas, eine Hexenjagd, so heißt das Stück in Mannheim. Unser Kritiker Björn Heyer war für Fazit bei der Uraufführung. Herr Heyer, welche Geschichte wird denn da nun erzählt?
Ja, wir haben es mit einem virtuosen Stück über die Macht des Gerüchts zu tun. Man könnte sagen, das Gerücht, das sich wie so ein Geschwür in die Gesellschaft hineinfrisst und so Metastasen entwickelt. Im Zentrum steht die Geschichte um eine Kopenhagener Gesellschaft und ganz Beginn eine Frau, die an einem Schlag stirbt. Sie bekommt den Brief an ihren Mann in die Hände, ein anonymer Brief, in dem Beschuldigungen drin sind, dass er quasi so pädophile Neigungen und so weiter hätte. Und damit beginnt eigentlich kommt die Kaskade ins Rollen. Immer mehr Menschen bekommen solche Briefe, geschrieben eben von dieser titelgebenden Veritas, mit Lügen, mit Halbwahrheiten, manchmal auch mit wahrscheinlich auch wahren Berichten. Es wird von einer Schwangerschaft berichtet, über eine Frau, die das angeblich nicht ist. Es wird über ein Kind berichtet, das von den Eltern angeblich vergiftet worden ist. Ja, und dann kommt auch eine zweite Frau um, die quasi als die Urheberin dieser ganzen Hexenjagd vermeintlich identifiziert wird. Also es ist auch ein stark feministischer Einschlag in diesem Text, der zeigt, die Frauen sind oft die Opfer eben solcher Kampagnen. Und das Ganze wird nun erzählt, zumindest in der Romanvorlage von Maria Lazar, die ja 1895 geboren worden ist, in so einer Art multiperspektivischen, ich nenne das jetzt mal so eine Art Truman Show. Also man hat so einen Erzähler, der olympisch über allem schwebt und in die Familien und Protagonisten hineinschaut und beobachtet, wie die diese Hexenjagd beginnen. Und das Zweite, was noch ganz schön ist bei dem Design des Buches, ist, es ist sehr geschwätzig, es ist abschweifend. Es hat eigentlich schon so eine Ästhetik quasi des Tratsches. Und ja, das ist natürlich eine wunderbare neue Form auch.
Ja, Katharina Kohler ist ja eigentlich in Mannheim Regieassistentin und jetzt hat sie Regie geführt. Das ist anscheinend dort in Mannheim so üblich, dass man die Leute ausbildet und dann auch machen lässt. Wie hat sie das Stück jetzt umgesetzt?
Ja, ich würde sagen, formidabel, sehr überzeugend. Schon im Bühnenbild wird klar, sie aktualisiert natürlich ein Stück weit. Also es sind jetzt nicht mehr die anonymen Briefe, sondern das sind jetzt die Posts, das sind die Messenger-Dienste, in denen irgendwas aufploppt, in denen was viral geht. Und dazu hat sie quasi vor der eigentlichen Bühne, vor dem Geschehen, wie so eine Art transparenten Vorhang, auf den dann eben solche Messenger-Dienste zum Beispiel projiziert werden. Da liest man dann What a Bitch, eine Schlampe. Man liest solche Hasskommentare. Oder es laufen auch einmal drei parallel nebeneinander stehende Timelines von Instagram vor unseren Augen. Also da kommen dann Meldungen zu Jeffrey Epstein, zum Fall Colin Fernandes über sexualisierte Gewalt. Und erst dahinter ist quasi so eine Art Bühne aus zwei halbrunden Wänden, die so verschiebbar sind. Die bilden mal ein Interieur, aber auch mal eine Fassade. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist von der Bühne, es gibt so verschiedene Zerspiegel. Und da erscheinen die Figuren so ein bisschen unförmig. Und das passt wunderbar zu diesem Sujet, ne? Wo sozusagen ja auch Wahrheit aufgelöst wird und unklar ist, was ist die Realität. Mhm. Also da ist in der Kulisse schon sind viele Register gezogen worden.
Man liest über die Vorlage, über diese literarische Vorlage von Maria Lazar, dass sie diese Figuren so toll in die Tiefe entwickelt hat. Ist das jetzt bei der Bühnenfassung auch so?
Na, das ist tatsächlich ganz anders. Es ist auch gut so, weil eben der Roman doch sehr verdichtet ist. Er ist sehr sprunghaft. Es ist so ein gleitender Übergang. Manchmal weiß man gar nicht, wo man ist. Es sind auch unzählige Figuren in dem Roman. Und Katharina Kohler hat das bewusst eingedampft. Und sie verzichtet in Teilen bei der Konturierung der Figuren so ein bisschen auch auf das Individuelle, was nicht schlecht ist. Wir haben es im Ausschnitt gehört. Ganz viel wird chorisch gesprochen. Also auch der Chor als so eine Figur für das Gerücht. Der Chor ganz oft gegen einzelne Figuren, die wechseln ja auch die Rollen permanent. Und dieser Chor erscheint oft in solchen Trenchcoats, also hat man schon so den Eindruck, das sind irgendwie so Spitzelfiguren auch. Und was sie auch ganz besonders machen, gerade in den Intermezzi zwischen den Szenen, da kommt so Musik und plötzlich bewegen die sich so ganz kantig, so ein bisschen Tourette-artig. Und auch da denkt man, ja, tolles Bild, tolle Metapher. Das Gerücht hat so eine Art Fremdsteuerung, dass es schon entfaltet und auf die Figuren auswirkt. Also die sind gar nicht mehr so Herr ihrer selbst. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle und auch funktionierende Adaption für die Bühne.
Ja, das heißt, Sie haben, so wie Sie sich anhören, einen guten Abend erlebt.
Doch, das würde ich schon sagen. Und mich hat auch sehr gefreut, dass man tatsächlich jetzt nochmal eine Autorin wiederentdeckt. 1948 gestorben, ist im Exil gewesen wegen der Nazis in Dänemark. Und dass man sie jetzt wiederentdeckt und so ein Text, der auch so ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Also Sie finden im Internet zum Beispiel kaum etwas über ihn. Das finde ich toll, das finde ich mutig. Und es zeigt, welche Kraft doch Klassiker haben, um wirklich unser Hier und Heute, diese Zeit der Fake News und Verschwörungsmythen, in eine starke Form zu bringen. Doch, es hat mich sehr gepackt.
Unser Theaterkritiker Björn Heyer über Veritas, eine Hexenjagd nach dem Roman von Maria Lazar. Uraufgeführt heute Abend im Nationaltheater Mannheim. Und die nächste Vorstellung, die ist am 30. April. Heute sind mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Kürzungen des Budgets der Deutschen Welle zu demonstrieren. Der Auslandssender muss 21 Millionen Euro sparen, obwohl die Regierung eine Stärkung zugesagt hatte. In diesem Sinne hatte sich auch Kulturstaatsminister Weimar geäußert. Claudia van Laak hat die Demonstration für uns beobachtet.
Es ist nur eine Mini-Demo, die vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor zieht. Aber laut sind sie trotzdem, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Welle. Sie sind auf die Straße gegangen.
Weil es einfach ungerecht ist, die Kürzungen, die jetzt anstehen, zum zweiten Mal.
Wir demonstrieren dafür, die Deutsche Welle zu stärken. Und also Deutsche Welle stärken bedeutet letztlich Pressefreiheit. Das kostet einfach auch Geld.
Und uns jetzt zu kürzen, entgegen der Zusage, es hieß, die Deutsche Welle soll gestärkt werden, also gerade von der Politik. Und jetzt werden wir überraschend um 21 Millionen gekürzt.
In der Tat, der Koalitionsvertrag von Union und SPD verspricht eine Stärkung der Deutschen Welle. Der Etat des Senders ist allerdings um 10 Millionen Euro geschrumpft. Die Bundesregierung hat außerdem die Tarifsteigerungen nicht ausgeglichen. Das macht ein weiteres Minus von 11 Millionen Euro. Klaus Enderle ist Vizevorsitzender des Gesamtpersonalrats.
Wir erleben jetzt, dass gerade ausgearbeitet wird ein Plan, wo wie viel gekürzt wird, welche Sendungen wegfallen, welche Podcasts wegfallen, welche TV-Angebote wegfallen und natürlich auch Social-Media-Angebote. Das heißt, man wird es direkt spüren im Angebot der Deutschen Welle.
Bleibt es bei den Kürzungen, muss der Auslandssender mit Sitz in Bonn und Berlin insgesamt 160 Stellen streichen. Als erstes wird es die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, sowie diejenigen mit zeitlich befristeten Verträgen. Das griechische Programm soll komplett eingestellt werden. Mika Beuster, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands DJV, auf der Kundgebung.
Es ist eine kurzsichtige Einsparung im Haushalt mit Folgen, die nicht absehbar sind für Demokratie und Gesellschaft. Es ist ein kurzsichtiger Effekt, der mehr Schaden zufügt, als dass er nutzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen das rückgängig machen.
Ähnlich die Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Deutschen Beamtenbundes, DBB. Der Vorsitzende des DBB, Volker Geier.
Vielleicht ist es in der deutschen Politik noch nicht angekommen, aber die Deutsche Welle ist mehr als nur ein Sender. Sie ist ein Bollwerk gegen Desinformation. Sie ist eine Stimme der Freiheit. Sie ist ein Fenster zur Wahrheit für Millionen von Menschen auf dieser Welt.
Die Pressefreiheit sei weltweit bedroht, die Demokratie auf dem Rückzug, so die Rednerinnen und Redner. Umso wichtiger sei es, dass Deutschland seine Werte exportiere und deshalb müsse die Deutsche Welle gestärkt werden. Die Bundestagsopposition aus Linken und Grünen unterstützt die Forderungen. Auch aus der Regierungsfraktion SPD kommt Rückenwind. Martin Rabanus sitzt im Verwaltungsrat der Deutschen Welle und ist kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Klar ist, dass wir mit Blick auf den 27er Haushalt die Reihen der Kultur- und Medienpolitiker schließen müssen, um zu schauen, dass wir Kürzungen vermeiden, dass im Gegenteil wir Kompensationen von möglicherweise geschehenen Kürzungen erreichen und daran zu arbeiten, das ist jetzt die Aufgabe.
Hingucker am Brandenburger Tor ist eine Skulptur des Düsseldorfer Bildhauers und Satirikers Jacques Tilly. Tilly war vor kurzem in Abwesenheit von einem Moskauer Gericht zu einer 8-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, wegen Verunglimpfung des russischen Staatschefs. Einschüchtern lässt er sich davon nicht. Seine Skulptur zeigt Putin, Trump und einen iranischen Ayatollah, die sich in den Armen liegen. Die Überschrift: Deutsche Welle gekürzt, Autokraten jubeln.
Eindrücke von den Protesten gegen die Kürzungen beim Auslandssender Deutsche Welle waren das von Claudia van Laak.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 1100 Musikerinnen und Musiker fordern wegen der Teilnahme Israels einen Boykott des Eurovision Song Contest. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören auch Stars wie Pink Floyd-Mitgründer Roger Waters, Ex-Genesis-Frontmann Peter Gabriel, die britische Band Massive Attack und der US-Rapper Macklemore. Mehrere Bands und Musiker, die die Kampagne mit dem Titel No Music for Genocide, keine Musik für den Genozid, unterstützen, beteiligen sich schon seit Jahren an Boykottaufrufen gegen Israel. In dem aktuellen Aufruf wird ein Ausschluss des israelischen Fernsehsenders Kan vom ESC gefordert. Wegen der Teilnahme Israels boykottieren in diesem Jahr bereits die Niederlande, Spanien, Irland, Slowenien und Island die 70. Ausgabe des Musikwettbewerbs, die in Wien stattfindet. Die Kunstbiennale von Venedig muss wegen der geplanten Wiedereröffnung des russischen Pavillons mit der Streichung von EU-Zuschüssen rechnen. Nach einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg sagte Chefdiplomatin Kaja Kallas, Russlands Rückkehr zur Biennale von Venedig sei moralisch falsch.
Russia's return to the Venice Biennale is morally wrong and also EU intends to cut its funding.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Nach Angaben aus Brüssel stellt die EU-Kommission der Biennale Stiftung derzeit über einen Zeitraum von 3 Jahren insgesamt 2 Millionen Euro zur Verfügung, die nun gekürzt werden könnten. Für seinen Roman Uri gewann der französische algerische Schriftsteller Kamel Daoud 2024 den Literaturpreis Prix Goncourt. Heute gab der Autor, der in Paris lebt, bekannt, dass er in Algerien zu 3 Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung und einer hohen Geldstrafe verurteilt worden ist. Grund war der Roman Uri, in dem Kamel Daoud die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die das sogenannte schwarze Jahrzehnt des Bürgerkriegs in Algerien überlebt hat. Gegen Daoud waren in Algerien mehrere Klagen eingereicht worden. Eine Überlebende des Bürgerkriegs zwischen 1992 und 2002 beschuldigte den Schriftsteller, ihre Geschichte gestohlen zu haben. Kamel Daoud bestreitet das. Algerien hatte im vergangenen Jahr 2 internationale Haftbefehle gegen Daoud erlassen. Sein Roman Uri darf in dem Land nicht erscheinen. Ein Gesetz verbietet Veröffentlichungen über den Bürgerkrieg, in dem nach offiziellen Angaben mindestens 200.000 Menschen starben. Der argentinische Filmemacher und Drehbuchautor Luis Puenzo ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren. Bekannt wurde Puenzo 1985 mit seinem Film La Historia Oficial, die offizielle Geschichte. Diese erzählt von einer Familie, die sich ein Kind illegal aneignet, dessen leibliche Eltern während der argentinischen Militärdiktatur ermordet wurden. Die offizielle Geschichte wurde sowohl mit einem Oscar als auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet.
Kino ist häufig da richtig stark, wo unter der glänzenden Oberfläche Abgründe sichtbar werden. Und die beiden Filme, über die wir jetzt sprechen, bergen dieses Potenzial. Ab morgen in den Kinos zum einen Die reichste Frau der Welt mit Isabelle Huppert. Der Film basiert auf dem realen Skandal um die L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt, die ja einem Erbschleicher auf den Leim ging. Und dann läuft auch noch an Rosebush Pruning, ein Film, der bei der Berlinale heftig diskutiert wurde. Auch das eine Geschichte über Reichtum und Erbe, prominent besetzt mit Pamela Anderson, Callum Turner und Jamie Bell unter anderem. Unsere Kritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Anke, bei Rosebush Pruning geht es um eine Millionärsfamilie, die so ein zurückgezogenes Leben in Spanien führt. Hört sich erstmal unaufregend an. Was passiert denn dann?
Naja, erstmal passiert gar nichts. Also man kann festhalten, dass für diese Familie, die Taylor heißt, Arbeiten ein Fremdwort sind. Da haben wir den Vater, der immer seinen Pyjama trägt, der erblindet ist, despotisch und übergriffig. Drei erwachsene Söhne und die Tochter, die gerne kocht, die es auf den ortsansässigen Metzger angesehen hat. Und eigentlich haben die ja den ganzen Tag nichts zu tun und die Kids hören dann lautstark Musik, um noch irgendwelche Lebensgefühle in sich zu finden, aber da ist überhaupt nichts mehr. Das Einzige, was da ist, dass die symbiotisch total miteinander verbunden sind und sie dulden es überhaupt nicht, dass der älteste Bruder auf einmal mit einer Freundin auftaucht zum Essen und der blinde Vater will dann wissen, wie diese Freundin überhaupt aussieht.
Martha ist blond, sehr weiß, von mittlerer Statur, blaue Augen.
Und ihre Handtasche? Was für eine Handtasche hat sie?
Eine von Bottega, glaube ich. Ich denke, die ist von Bottega.
Anna, ist sie oder ist sie nicht von Bottega?
Doch, ja, sie ist von Bottega. Mhm.
Ja, also die Leere ihres Lebens überspielen sie mit Luxusgütern und ich kann jetzt gar nicht sagen, auf was der Film eigentlich hinaus will. Ich kann aber sagen, dass ich mich mit dieser Familie überhaupt nicht gelangweilt habe. Und der eine Sohn ersteigert dann noch die Knarre, mit der Versace ermordet wurde und man weiß, die kommt natürlich irgendwann zum Einsatz.
Wem diese Geschichte jetzt irgendwie bekannt vorkommt, es gibt ja ein Original dieses Remakes aus den 60er Jahren, italienischer Film mit der Faust in der Tasche. Wie viel hat denn Rosebush Pruning mit diesem Original zu tun, Anke? Oder
reichlich.
Was ist besser?
Ich würde die Filme nicht gegeneinander ausspielen. Ich meine, Marco Bellocchio, der italienische Regisseur, kommt ja eher aus einer realistischen, gesellschaftskritischen Ecke. Und Karim Aynous, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der wollte Camp machen. Also richtig so übertrieben alles zeigen. Ich habe ja schon von den grellen Farben erzählt. Die Handlung ist auch grell. Also die Mutter, die ist eigentlich, heißt es offiziell, sie wurde von den Wölfen gerissen. Aber sie lebt noch, gespielt von Pamela Anderson, lebt jetzt mit der Gärtnerin zusammen. Es geht ja eigentlich viel besser. Und ich kann nur sagen, dass ich keinen tieferen Erkenntniswert hatte. Das hatte ich natürlich bei Bellocchio. Da geht es wirklich darum, die Dekadenz zu sezieren. Hier geht es eigentlich darum, dass dieser selbstbezügliche Lebensstil wirklich in Szene gesetzt wird, aber das System dahinter wird nicht hinterfragt. Mhm. Also die Lehre wird bebildert.
Ja, trägt das?
Das trägt, ja. Okay. Also wenn man sich drauf einlässt, kann man Spaß haben. Wenn man was Tieferes sucht, wird man vielleicht dann doch ein bisschen gelangweilt das Kino verlassen.
Rosebush Pruning von Karim Aynous, ab morgen in den Kinos. Schauen wir noch auf den anderen Film mit Isabelle Huppert, Die reichste Frau der Welt. Das war in Frankreich ein echter Publikumshit mit über 2 Millionen Zuschauern, vermutlich auch, weil dieser Bettencourt-Skandal damals ja das ganze Land erschüttert hat, bis hinein in höchste Regierungskreise. Was kann dieser Film?
Was dieser Film kann, er zeigt uns einmal, dass man Reichtum auch anders leben kann. Also er fängt ja in den 90er Jahren an. Man spürt einfach, dass diese Frau, sie heißt im Film Marion, ja, eigentlich schon so groß geworden ist. Also sie lebt das alles in Selbstverständlichkeit. Sie ist auch die Verkörperung vom Selbstbewusstsein. Wir lernen diese Geschäftsfrau, Konzernchefin dann in einer Interviewsituation kennen. Routiniert gibt sie alle Antworten. Und man spürt, alle tanzen immer nach ihrer Pfeife. Aber da kommt dann dieser Fotograf, der auf einmal was anderes von ihr will, was er zuvor nicht bekommen hat.
Sie erinnert mich an einen großen französischen Filmstar.
Ja, das höre ich oft.
Es wäre gut, wenn Sie eine andere Hose anziehen.
Ich soll mich umziehen?
Also, diese Hose ist sehr elegant, aber doch etwas bürgerlich. Fast damit nicht spießig. Ich möchte auf dem Foto genau die Frau offenbaren, die Sie sind. Und Ihre Geschichte, die aber natürlich noch lange, lange nicht vorbei ist. Eine Frau, die noch viel vor sich hat. Mhm. Ich möchte Sie als Heldin sehen.
Ja, und dieser Fotograf Pierre Alain zeigt Marianne Facetten in sich, die sie nie erahnt hat. Und dafür lässt er sich aber gut bezahlen, umsummen. Und die Tochter ist total empört, will ihre Mutter entmündigen lassen. Aber die Mutter liebt dieses wilde Leben mit diesem exaltierten Mann, der die Familie und ihren gediegenen Lebensstil doch ordentlich aufmischt.
Ist das ein leichtfüßiger Film oder eher so eine bösartige Komödie? Ich meine, immerhin geht es ja um knallharten Stoff. Also zumindest in der Realität ging es darum.
Also bösartig würde ich den Film nicht bezeichnen. Und es ist auch nicht so, dass man diesen Pierre Alain verteufelt, weil er gibt dieser Frau was. Und Marions Ehemann im Film sagt dann ja auch einmal, er gibt ihr was, was wir ihr nicht geben können. Und Isabelle Huppert ist ja nun eine Schauspielerin, die ihre Figuren immer davor bewahren würde, dass man über sie lacht oder dass man ihre Figur vorführt. Sondern man geht auch so ein bisschen mit ihr. Diese Frau lebt, wenn man das so klassisch sagen darf, wirklich auf. Statt Potthaarschnitt auf einmal wehende Haare, auf einmal wird gelächelt, sie kleidet sich anders, sie geht anders. Und natürlich wird in dem Film aber auch über Reichtum nachgedacht, weil sie gibt für uns Unsummen aus für diesen Mann, was sie ihm alles bezahlt. Aber für sie ist das doch alles nur Peanuts. Also diese Seite hat der Film dann auch drin.
Und welche Haltung nimmt er dann am Ende zu den Figuren ein? Also letztendlich könnte man vielleicht auch fragen, welche Haltung nimmt er zu diesem Skandal ein, der diesem Film zugrunde liegt?
Ich würde sagen, eher distanziert. Also der Film und die Kamera treten eigentlich einen Schritt zurück und wir können uns selbst das Bild machen. Also das überlässt er uns.
Eine Empfehlung?
Ich hatte Freude daran, Isabelle Huppert als reichste Frau der Welt zu sehen, aber ich bin auch ein Isabelle Huppert-Fan.
Die reichste Frau der Welt mit Isabelle Huppert ab morgen in den Kinos, genauso wie Rosebush Pruning. Danke an unsere Filmkritikerin Anke Lewicke.
Tschüss.
Der französische Komponist Claude Debussy hat nur eine einzige Oper vollendet und die ist bekannt für ihre tragische, tief traurige Stimmung Pelléas et Mélisande, eine Dreiecksgeschichte, in der die Handlungen im Wagen bleiben, aber die unterschwelligen seelischen Prozesse, die werden ausgearbeitet. Debussy forderte damals bei der Uraufführung sein Publikum mit diesen neuen Klängen wirklich heraus. Heute gehört Pelléas et Mélisande zu den Opernklassikern. Jetzt inszeniert auch an der Mailänder Scala von Romeo Castellucci und unter musikalischer Leitung von Maxime Pascal, der ja demnächst auch an der Deutschen Oper in Berlin dirigieren wird und Folgendes über diese Oper sagt.
The first thing is Debussy, he's a musician, a composer of the unconscious.
Zunächst einmal ist Debussy ein Komponist des Unbewussten. Er hat tief in sich hineingehört, er hat den Klang geträumt und er war imstande, das zu notieren und es an die Interpreten und die Zuhörenden weiterzugeben. Zudem geht es in jeder Note um Materie und darum, wie sich diese Materie bewegt.
And how the matter moves.
Maxime Pascal über Pelléas et Mélisande. Und bei der Premiere an der Mailänder Scala war Franziska Stürz für uns. Franziska Stürz, ein langer Abend, den Romeo Castellucci da abgeliefert hat. Bekannt ist er ja für seine starke Bühnenästhetik. Hat er auch schon Wagner-Opern inszeniert? Ist er seinem Beruf heute da gerecht geworden an der Scala?
Ja, als großer Bühnenkünstler auf jeden Fall. Also das war in diesen 14 Bildern dieser Oper, die eben 5 Akte hat, wirklich hochintensives, auch fast Kino. Also es gab einfach zu der Symbolik, die auch schon in dem Stück drin ist, von Debussy eben noch viele zusätzliche Symbole von Castellucci. Also wir beginnen da eben in einer tollen, traumhaften Szenerie, die viel mit Landschaft zu tun hat, mit Wasser, das ja eine große Rolle für die Melisande spielt, von der man ja vielleicht denkt, sie sei eigentlich eine Melusine, eine Meerjungfrau. Und dann geht es eben in den Hof von Alle Monde, also der ganzen Welt, diesem Land, in dem die Fürsten Golot eben auch, ihr Mann ja dann regiert. Und das sind so schwarze Ritter. Und dann ist sie da auch so eingezwängt in dunkle, ja, riesige Metallplatten, in denen aber auch mal so ein paar Gerippe, so Fossilien erscheinen und dann wieder Szenen eben aus dieser Geschichte, so märchenhaft. Ja, also eine große Traumsequenz, ein großer Bogen, ja.
Und ein langer Abend, 3,5 Stunden, diese schwebende, teilweise schwermütige Musik, da muss man ja auch irgendwie die Spannung halten. Wie gelingt das? Oder ja, wie gelingt es auch nicht?
Also es gelingt in den meisten dieser Szenen. Es ist wirklich schwer, den ganzen Abend immer Spannung zu halten. Und Spannung ist vielleicht auch wirklich das Falsche, was man dort erwartet. Es geht ja auch sehr um die Innenschau in dieser Musik. Castellucci lässt dann an manchen Bildern eben auch mehr einfach, ja, Tücher flattern, am Schluss tanzen Melisande und Pelléas als Pierrots. Da wird es dann sehr poetisch. Dann gibt es den Knaben Uniold, der mit einem goldenen Ball spielt. Er wird von einem Knabensopran hier gesungen, einem Kind dargestellt. Also das sind alles auch ganz stille Szenen. Da kann man nicht von Spannung sprechen. Da muss man einfach dabei bleiben. Es ist, ja, es gibt dann immer ein Auf und Ab, aber so ist vielleicht auch einfach Oper oder dieses Erlebnis Oper gedacht.
Mhm. Maxime Pascal, den Namen müssen wir uns merken als künftigen musikalischen Leiter der Deutschen Oper, also als einen von Zweien. Er dirigiert eine Oper, die in Mailand ja auch schon die ganz Großen dirigiert haben, Karajan und Abbado. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber wie hat er das bewerkstelligt?
Also auf seine ganz eigene Art, und er ist sich selbst treu geblieben. Man muss sagen, das ist jetzt ja auch hier an der Skala nach wie vor nicht das Publikum, das scharf ist auf diese Art von Musik. Das hat man schon auch gemerkt.
Also aber eine Zumutung dann schon eher.
Ja, also ja, es ist halt einfach zu wenig expressiv für die italienische Seele so ein bisschen, ja. Aber ich fand es großartig. Also ich fand es hochintensiv. Ich fand es auch sehr fein musiziert, ganz, ganz zart. Auch wirklich das Orchester super gut zusammen in den meisten Teilen. Gegen Ende gab es dann doch mal ein paar kleine Wackler. Aber auch mit den Sängerinnen und Sängern ganz toll zusammengearbeitet und für mich spannungsvoll und eben im Stile eben einfach authentisch, wie es wahrscheinlich Debussy gewollt hat. Er wollte eigentlich mit dieser Tradition der großen Oper, in der so viel rausgebrüllt wird, abschließen und hatte die Innenschau vor. Und das haben wir heute Abend, oder habe ich heute Abend hier erlebt, wie ich das selten erleben konnte. Und deswegen, dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, und man stellt sich vor, dass das dann auch für die Solisten und Solistinnen eine ganz besondere Herausforderung ist.
Ja, es ist auch ein ganz besonderes Ensemble. Also die waren perfekt aufeinander abgestimmt. Keine Riesenstimmen, junge Stimmen, feine Stimmen. Also ich meine, natürlich ist John Rillier als Arkel, der große alte Großvaterkönig, eine mächtige Stimme. Aber dann eben schon auch der Simon Kindisheit als Golot eher zerbrechlich und dadurch auch wieder eben auch sympathisch, obwohl er eigentlich der Böse ist, der die ja am Schluss eigentlich alle umbringt. Und dann eben Bernhard Richter als ganz, ganz toller Pelléas mit Strahlen in der Stimme, aber auch einer Weichheit und wirklich Sarah Blank als Melisande fantastisch. Also die ist auch eine tolle Darstellerin, die lässt sich da die Haare nass machen und ist da also in diversen Posen, die eigentlich eher akrobatisch oder tänzerisch wirken, zugange und singt dann auch noch so toll mit einer Belcanto-Stimme. Das wurde hier durchaus auch gewürdigt.
Mhm. Hört sich nach einem perfekten Abend an, Franziska Stürz, wenn man denn Debussy und diese Oper mag.
Man muss sich darauf einlassen, ja. Also es ist immer noch eine Herausforderung, würde ich sagen. Aber wenn es so kunstvoll dargeboten wird und auf allen Ebenen eben auch so viel liefert, dann denke ich, können sich auch Nicht-Debussy-Fans für dieses Stück erwärmen und begeistern lassen. Also mich hat es begeistert, tatsächlich.
Franziska Stürz, live aus Mailand von der Straße vor der Scala, wo Pelléas und Melisande Premiere feierte, die Oper von Claude Debussy. Weitere Vorstellungen falls jemand die Gelegenheit haben sollte, in Mailand das zu sehen, gibt es am Sonntag und kommenden Donnerstag, den 30. April. Vor 2,5 Jahren sorgte der Roman Gittersee von Charlotte Gneuss kurzfristig für Schlagzeilen, weil kurz nach Erscheinen eine verlagsinterne Liste mit Mängeln auftauchte, die sich auf Begriffe und Ereignisse bezog. Die Liste löste dann auch eine Debatte aus, wer wie über die DDR schreiben darf und wer das dann lieber nicht tun sollte. Bei Charlotte Gneuss handelte es sich ja um eine Westautorin. Dem Erfolg des Romans hat dies keinen Abbruch getan. Er wurde sogar als Theaterstück inszeniert. Offen blieb aber immer, wie diese Liste eigentlich an die Öffentlichkeit kam. Antran hat dazu nochmal recherchiert.
Die Freude ist groß bei Autorin Charlotte Gneuss, als 2023 feststeht, dass ihr Debütroman Gittersee auf der Longlist des Deutschen Buchpreises für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres steht. Gittersee handelt von einer Teenagerin, die in Dresden der 70er Jahre in die Fänge der Stasi gerät. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Gneuss noch nicht, was hinter ihrem Rücken geschieht. Der Schriftsteller Ingo Schulze hatte sich zuvor an den gemeinsamen Verlag S. Fischer gewandt.
Zum einen kann ich den Verlag nur beglückwünschen, so eine gute Erzählerin gefunden zu haben. So ein Debüt ist selten. Allerdings gibt es in meinen Augen sachliche Unrichtigkeiten, die meine Lektüre gestört haben und mich auf Distanz brachten.
Danach zählt er über 20 Punkte auf, die er beanstandet. Begriffe und Gepflogenheiten, die nach seiner Erinnerung in der DDR anders gewesen seien. Bei den meisten geht es um sprachliche Kleinigkeiten. Er fühlte sich verpflichtet, ohne Auftrag.
Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich einfach sagen können, hier habt ihr das Buch zurück, aber holt euch jemanden, der über die Dinge Bescheid weiß.
Schulze entscheidet sich also dafür, seine Kritik zu Papier zu bringen und sie dem Verlag zukommen zu lassen. Das ändert sich, als die Liste bei der Jury des Deutschen Buchpreises und deren Vorsitzenden Katharina Teutsch landet.
Als ich am 27. August 2023 in der Zeitung las, dass der Roman Gittersee auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand, fand ich es naheliegend, auch Katharina Teutsch gegenüber, mit der ich seit mehreren Jahren befreundet bin, diese Anmerkungen zu erwähnen, um sie als Juryvorsitzende nicht ahnungslos dastehen zu lassen.
So schreibt es Frank Witzel auf Deutschlandfunk-Anfrage. Witzel ist selbst Buchpreisträger, Autor und Freund von Ingo Schulze. Juryvorsitzende Katharina Teutsch, die regelmäßig auch für das Deutschlandradio und die FAZ arbeitet, habe es dann genauer wissen wollen. Daraufhin habe Witzel ihr 12 der Kritikpunkte geschickt. Mit Zustimmung von Ingo Schulze, wie der erstmals öffentlich zugibt.
Da habe ich nichts dagegen gehabt, weil es war kein Geheimnis.
Ein Austausch, der ausschließlich privater Natur gewesen sei. So betonen es Witzel und Schulze gegenüber dem Deutschlandfunk. Allerdings muss allen Beteiligten klar gewesen sein, 2 renommierte Autoren haben sich aktiv in die Karriere einer jungen Autorin eingemischt.
Die Kollegin Antran hat den Fall Gittersee nochmal nachrecherchiert. Die vollständige Sendung finden Sie in unserer DLF-App. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen Donnerstag, die hat Tobias Wenzel gelesen.
Super-GAU, Super-Gaudi und nur scheinbare Gaudi, die in Wirklichkeit super ernst ist. Das alles findet sich in den Feuilletons vom Donnerstag. Das Comeback der Komödie, titelt der Tagesspiegel. Gemeint ist am Theater. Rüdiger Schaper nennt als erstes Beispiel Der Geizige von Molière an der Berliner Schaubühne. Der Erfolg liege nicht nur am Hauptdarsteller Lars Eidinger, sondern auch am Bedürfnis, in schwierigen Zeiten zu lachen. Aber eine Komödie auf den Spielplan zu nehmen, bedeutet für Theater auch Risiko. Schaper zitiert Thomas Ostermeier, den Intendanten der Schaubühne, so: Wenn bei einer Komödie nicht gelacht wird, ist es sofort vorbei. Aber, so Schaper, bei Der Geizige an der Schaubühne werde gelacht. Es sei eine krachende Komödie. In der Süddeutschen zitiert Moritz Baumstieger folgende Schlagzeile: Donnyland? Ukraine schlägt vor, einen Teil des Donbass zu Ehren von Donald Trump zu benennen. Baumstiegers Kommentar, das muss Satire sein. Doch er korrigiert sich selbst, denn die Meldung stammt aus der seriösen New York Times. In den Worten des SZ-Redakteurs, 4 unabhängige Quellen hätten ihren Reportern berichtet, schreibt die Times, dass in ukrainischen Delegationen, wo zunächst als Scherz, dann mit zunehmendem Ernst die Idee zirkulierte, einen Teil der wegen der Kämpfe entvölkerten und stark zerstörten Region nach dem US-Präsidenten zu benennen. In der verzweifelten Hoffnung, erst dessen Interesse zu wecken und dann seine Eitelkeit als Wunderwaffe im Kampf gegen die russischen Invasoren zu nutzen. Die sporadische literarische Verarbeitung des Super-GAUs von Tschernobyl wurde durch den gegenwärtigen Krieg völlig unterbrochen, schreibt Alexander Kratochwil in der Taz. Denn am Sonntag jährt sich der Super-GAU zum 40. Mal. Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch reiste damals in die Sperrzone, sprach mit den Menschen dort und schrieb darüber das Buch Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft. Im Gespräch mit der Zeit sagt Alexejewitsch nun: Die nukleare Katastrophe ist ein Krieg, aber ein ganz anderer als alle vorherigen. Man läuft durch ein verlassenes Dorf, darf keinen Baum anfassen, sich nicht auf die Erde setzen, keinen Apfel pflücken. Es ist der Tod, der um einen herumsteht, aber er hat ein anderes, ein unsichtbares Gesicht. Manche Radionuklide können hunderte, manche tausende Jahre überdauern. Solange der Krieg in der Ukraine auch dauert, er wird irgendwann ein Ende finden. Tschernobyl aber ist für unser kurzes Leben endlos. Außerdem sagt Alexejewitsch noch diesen Satz. Durch Tschernobyl war klar geworden, dass der Mensch dem, was er anrichten kann, nicht gewachsen ist. Das dürfte wohl auch auf die künstliche Intelligenz zutreffen. Es droht der KI-Super-GAU, glauben jedenfalls einige Experten auf den Münchner Medientagen, wie Jörg Seewald in der Frankfurter Allgemeinen berichtet. Er zitiert den Filmemacher und Medieningenieur Daniel Bodnariu so. In 3 bis 5 Jahren werden 90% der Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Wie werden die aufgefangen von einem System, das schon jetzt überlastet ist? Wenn nichts dagegen unternommen werde, würden Klassenkampf, Bürgerkrieg und eine destabilisierte Gesellschaft drohen. Zum Schluss noch einmal zurück zur Süddeutschen und der erwogenen Umbenennung eines Teils des Donbass in Donnyland. Es gäbe sogar schon eine Donnyland-Hymne, schreibt Moritz Baumstieger und zitiert aus der ersten Strophe. Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Donnyland und Donnyland ist abgebrannt. Wirklich? Fragt Baumstieger und gibt gleich die Antwort. Nein, das mit dem Text der Hymne war nun tatsächlich ausgedacht.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.